So, der Nachwuchs hat hier seine Spuren hinterlassen, der Pastorale. Mal schauen. Der Kilian hatte mir nämlich schon, als er hier vorne saß neben mir, hatte er sich schon das erste Funkmikro gesichert und sagte, ich predige heute. Wollen wir hoffen, dass er diese Vision im Auge behält? Ich werde mal schauen, ob das irgendwie geht. Wir feiern heute einen der wichtigsten Gottesdienste im Jahr. Auch wenn er nicht zum Kirchenjahr gehört, ist dieser Gottesdienst unheimlich wichtig. Denn bei aller Diskussion um Schule und welche Formen in Deutschland wichtig sind in der Schule, darf man nicht vergessen, wir dürfen unsere Kinder in die Schule schicken und sie lernen dort lesen, schreiben und rechnen. Und das ist ein großes Vorrecht, wenn man in die Welt schaut. Und wir haben ganz viele Menschen, die sich engagieren für unsere Kinder. Wir haben Lehrer, die sich einsetzen, Erzieher, die sich einsetzen. Und sie haben einen ganz besonderen Einfluss auf das, was ich in meinem Leben tue. Den Einfluss kann man besonders da sehen, wo die Jungs nach Hause kommen und ihre Lehrerin heiraten wollen. Da ist die Mama auf einmal out oder der Vater, je nachdem, was für ein Kind man da hat und was für ein Lehrer. Und das ist ganz wichtig. Diese Menschen sind ganz wichtig. Sie brauchen unser Gebet. Wir haben die Kinder an einer ganz besonderen Stelle, beim Tor zum Leben. Und vielleicht gehen sie da verträumt rein, vielleicht gehen sie da völlig hemmungslos rein, ohne Angst. Und wir haben den Psalm 91 gehört, wo gesagt wird, dass Gott derjenige ist, unter denen wir uns schützend bergen dürfen. Dass Gott die Burg ist, in die man reingehen kann, wo man geschützt ist. Und ich glaube, das brauchen nicht nur die Kinder, das brauchen wir Erwachsenen auch. Das sieht man vor allen Dingen am ersten Schultag bei den ganzen heulenden Müttern und Vätern vor der Schule. Da gibt es nämlich den einen oder anderen, der merkt, hier ist mein Kind und ich habe nicht mehr den Einfluss. Ab jetzt wird es ganz viel Zeit außerhalb der Familie verbringen und ich habe keine Möglichkeit, es zu schützen. Das ist mit Risiko verbunden. Hier geht mein Kind einen Schritt hinaus ins Leben und ich bin nicht mehr dabei. Das ist ein Aufbruch in etwas völlig Neues. Aber ich glaube, dass wir im Leben immer wieder Aufbrüche brauchen in unserem Leben, um vorwärts zu kommen. Auch Aufbrüche in Ungewissheit. Und deswegen habe ich gedacht, macht es ja Sinn, heute Morgen über Aufbruch zu predigen. Und ich möchte dafür einen Text nehmen von einer Person, die ich in den letzten Predigen immer wieder benannt habe, nämlich Abraham. Der Text steht in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesinnt sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seinen Heimatort Haran verließ. Der Glaube, der hat ja ganz verschiedene Aspekte. Wenn man von Glauben spricht, dann kann man von Treue sprechen, von Verbindlichkeit, von Festhalten an Gott, eben auch von Schutz, von Respektieren seiner Gebote, von Bewahrung. Dass Gott ein Auge auf mich hat, und das ist auch richtig gut, das ist gut zu wissen, dass das so ist. Es meint, ein geistliches Leben zu führen. Glaube ist mehr als nur der Bibelspruch an der Tür oder der Konfirmationsspruch, den man irgendwo aufgehängt hat. Nein, Glaube heißt, Bewegung zu haben. Und die Geschichte heute Morgen hier um Abraham Da geht es genau um dieses Thema. Die hat diesen Aspekt. Glaube heißt Aufbruch, heißt Ausziehen. Das ist die erste Lektion, die der Abraham hier lernen muss. Nun gibt es ganz verschiedene Gründe, auszuziehen. Manche davon sind noch nicht einmal sehr geistlich. Der erste Schritt ist hier heute mit dem ersten Schultag getan. Und irgendwann wird das dann soweit sein, dass denn vielleicht der Schulabschluss kommt oder das Abitur kommt. Und dann ist der nächste Schritt da, nämlich auszuziehen. Da zuckt der eine oder andere, wenn er das hört. Vor allen Dingen der eine oder andere, der ja noch gerne bei Mutti unterkommt und die Wäsche zu Hause wäscht. Denn das ist zum Beispiel auch ein Schritt, auszuziehen. Auszuziehen aus dem Elternhaus. Das muss man manchem raten. Mancher muss sogar dahin gedrängelt werden. Man muss manchmal aufbrechen, um Neues zu erfahren, um zu reifen. Man kann aber auch aufbrechen wegen der Arbeit. Und das wissen wir in Heidelberg hier sehr schmerzlich. Immer wieder kommen Menschen zu uns in die Gemeinde und wir leben mit ihnen. Und das ist eine tolle Gemeinschaft. Und dann müssen sie neu aufbrechen, weil sie anderswo eine Arbeit bekommen haben. Weil der Arbeitsmarkt hier am Ort nicht so ganz einfach ist. Sie sind gezwungen, umzuziehen, aufzubrechen. Und es gibt noch viele verschiedene andere Gründe, Brücken abzubrechen. Manchmal auch innerliche Gründe. Da komme ich mit manchen Menschen nicht mehr klar. Mit manchen Situationen komme ich nicht mehr klar. Und ich breche Brücken zu Menschen ab. Ich breche auf, weil ich da, wo ich stehe, es nicht mehr aushalten kann. Auch das ist ein Aufbruch. Und ich könnte jetzt so weitermachen und verschiedene Aufbrüche im Leben euch aufzeigen. Aber hier soll es heute Morgen mehr gehen um den Aufbruch im Glauben. Denn im Glauben ist es nötig, aufzubrechen. Gott spricht unseren Status quo im Leben nicht heilig. Gott sagt, ich möchte, dass ihr euch bewegt. Glaube hat etwas mit Bewegung zu tun. Abrahams Geschichte als Vorbild, als Vater des Glaubens ist geprägt von diesem Aufbruch. Nun ist es nicht so, dass er sich das lange vorher überlegt hätte und erst mal eine Konferenz einberufen hat. Nein, sein Aufbruch war zuallererst ein Aufbruch mit Ansage. Mit Ansage. Es ist so ein bisschen wie am Anfang in der Bibel, wenn man diesen Text liest. Am Anfang von Abraham und von seinem Leben mit Gott, von seinem Aufbruch, steht Gott und sein Reden, Gott und sein Wort. Ohne Gottes Reden, ohne Gottes Wort gibt es keinen neuen Anfang. Das ist das Erste, was man hier mitnehmen kann. Der Text fängt genauso an. Da sagte der Herr. Abraham hört das Wort Gottes. Das ist jetzt keine besondere Erscheinung, die da ist. Kein Blitz vom Himmel, kein tosendes Gewitter oder brennender Dornbusch oder was weiß ich auch immer. Nein, nichts davon. Und da ist einfach nur ein Mann, der 75 Jahre alt ist, sich 75 Jahre lang auch nicht mit Gott beschäftigt hat. Im Josua wird das gesagt. Der opferte dann irgendwelchen Götzen. Der hatte mit Gott überhaupt nichts an Gut. Der kannte ihn gar nicht. Und hier spricht Gott ihn ganz klar an. Und das bringt Abraham auf einmal in Aktion. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, wenn ich diesen Text lese. Wenn ich das so sehe. Denn wenn ich weiß, dass Abraham 75 Jahre alt ist, 75 Jahre lang dem verkehrten Gott geopfert hat, dann muss ich sagen, Gott hat Zeit, zum Glück. Gott hat was mit unserem Leben vor, aber der hat ganz schön viel Zeit. Und das kann mich mal richtig gelassen machen in diesem Ganzen. Der will auch mit einem Götzendiener Geschichte machen. Da ist nicht ein Mann, der sich immer innerlich darauf vorbereitet hat, dass Gott endlich zu uns sprechen wird. Der macht hier keine Gebetsrunde. Der ist kein fertiger Mensch, als Gott ihn hier anspricht. Nein, Gott will hier keinen selbstdisziplinierten Helden. Gott will ein Normalo, einen alternden Normalo. Und aus dem macht er eine Persönlichkeit, ein Vater des Glaubens. Es ist scheinbar noch nicht zu spät. Gott macht Geschichte mit Normalos. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, da kann ich auch mitbehalten. Und er macht das so auf seine Art und Weise, dass das trifft. Gott spricht Abraham an. Auf eine völlige, eindrucksvolle Art und Weise. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber wenn ich durch die Hauptstraße gehe, dann werde ich immer mal wieder angesprochen. Da ist manchmal begegne ich da dem Bäcker, der irgendwie so kleine Häppchen hat und der möchte mir dann gerne ein Häppchen mitgeben und probieren lassen. Da gibt es den Flyer, den ich in die Hand bekomme. Aber ich muss sagen, das sind alles Sachen, die sprechen mich gar nicht an. Die treffen mich nicht. Der Flyer, der landet im Müll und das Essen landet in meinem Magen. Ja gut, aber das verändert mich doch nicht. Gott, wenn der uns anspricht, dann trifft er auch. Wenn Gott redet, dann trifft er. Und was wichtig ist, Gott spricht zuerst. Und dann kommt Abraham ins Laufen. Erst Gottes Reden und dann die Aktion. Glaube ist immer eine Reaktion auf Gottes Handeln und Reden. Und das ist ein Grundsatz, der befreit uns von unserem menschlichen, gesetzlichen Denken. Dass ich irgendetwas tun muss, damit Gott doch endlich antwortet. Das befreit mich von meiner Aktion. Ich bete und Gott, der muss doch irgendwas jetzt tun. Warum tut er nichts? Ja, dann besuche ich mal ein Seminar und lese noch ein Buch. Und dann versuche ich es nochmal mit einer anderen Art von stillen Zeit. Hauptsache, Gott tut endlich was. Ich habe ja jetzt was getan, nun soll er mal was tun. Und am Ende, da stehe ich da und bin richtig müde. Müde davon, dass ich etwas tue und Gott nicht antwortet. Das ist eine Verirrung. Gott spricht uns zuerst an. Und dann dürfen wir handeln. Das ist der Grundsatz des Glaubens. Denn ich werde nicht auf mich selber zurückgeworfen. Nicht ich bin derjenige, der initiativ werden muss. Am Anfang steht Gott und sein Wort. Nach diesem Grundsatz geht Jesus auch vor, als er seine Jünger beruft. Der geht da durch Israel durch, geht so an das Zollbüro und sagt, folge mir nach. Der geht an die Netze und sagt, folge mir nach. Und was machen die Leute? Die fangen nicht an zu diskutieren. Die lassen alles zurück und folgen nach. Am Anfang steht das Wort Gottes. Und dann fangen wir an zu handeln. Und deshalb brauchen wir das Wort. Deswegen brauchen wir hier die Schrift, das, wo Gott zu uns redet. Lass dir das nicht nehmen in deinem Alltag. Hier ist zuallererst Gottes Reden für dich zu finden. Vergiss nie, dass dieses Wort das Wichtigste für dich ist. Dich in Bewegung setzt. Und das Gute ist, er wird es bei dir genauso machen, wie bei Abraham. Er wird dich ganz klar und deutlich ansprechen und so beeindrucken, dass du genau weißt, was du zu tun hast. Dass wir verstehen können. Gott macht einen Aufbruch mit Ansage. Allerdings ist das hier in diesem Text verbunden mit einer großen Zumutung. Wenn man mal in diesen Text so reinschaut, da macht Gott hier, wenn dann, ganze Sache. Diese Aufforderung Gottes, die hat es nämlich total in sich. Der sagt nicht, schon mal sehen, was passiert. Sondern der sagt, verlass etwas. Die gute Nachricht, Übersetzung, die unterschlägt hier ein bisschen was in die Übersetzung. Man könnte verlass deine Heimat auch ein bisschen anders übersetzen. Man könnte ausschreiben oder übersetzen, geh für dich alleine aus deinem Land. Geh für dich alleine. Das ist eine ziemlich einsame Entscheidung, die der Abraham hier trifft. Da gibt es keine Beratung, kein Abwägen mit seinen Freunden oder seinen Verwandten. Nicht sein Mentor, den er erstmal befragen kann. Keine Gebetskette, nicht, ich überlege mir das mal. Nein, hier gibt es nur diesen einzigartigen, besonderen Weg. Und dieser Weg, der ist alles andere als normal. Der entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten. Mit diesem Weg eckt er an bei seiner Familie und bei seinen Vertrauten. Und dieser Weg, den Gott manchmal mit uns gehen möchte, der hat wahnsinnige Risiken. Der bringt Schmerz und Abschied mit sich. Genau das passiert hier. Bei Abraham nennt Gott drei Zumutungen. Das erste, was er sagt, verlass deine Heimat, dein Vaterland. Das ist das erste, die erste Zumutung. Das klingt für uns Deutsche nicht so richtig spannend, wo wir doch gerade erst gelernt haben, überhaupt unsere Fahne bei den Fußballspielen zu zeigen. Naja, Heimat verlassen. Aber wenn man mal in der Fremde war, dann merkt man einfach, wie wichtig Heimat ist und wie wertvoll Heimat ist. Irgendwo zu sein, wo ich nicht mehr fremd bin. Die Fremden, die haben es nämlich ganz schön schwer. Die wissen gar nicht, wie verhalte ich mich denn in der neuen Gesellschaft. Vielleicht können die noch nicht einmal unsere Sprache. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin eigentlich nur ein geduldeter Ausländer mit eingeschränkten Rechten. Und wenn ich im Ausland unterwegs bin, dann erfahre ich genau das. Und auf einmal sind die Deutschen, wenn ich einen anderen Deutschen im Ausland treffe, da kommt was von Zusammengehörigkeit, von Heimatgefühl wieder auf. Da ist jemand, der meine Sprache spricht. Oh, wir können endlich mal wieder Kartoffeln essen und endlich mal Deutsch sprechen miteinander. Und ja, ich weiß, wenn du sagst, 15 Uhr kommst du vorbei, dann bist du auch pünktlich. Die Ohren leben, ich räume auch auf. Das ist das, was uns auf einmal wieder ganz neu verbindet. Heimat. Gott mutet Abraham zu, dass er fremd wird, dass er Einsamkeit erlebt, heimatlos ist, ein Stück weit. Eine zweite Sache mutet er ihm auch zu, nämlich verlass deine Verwandtschaft. Der eine oder andere würde sagen, wäre schön, wenn ich das machen könnte. Markus Wuttke, auch hier aus der Gemeinde, der hat immer einen interessanten Spruch dazu. Der sagt, er freut sich immer zweimal wegen der Verwandtschaft. Einmal, wenn sie kommt und einmal, wenn sie wieder geht. Ja, vielleicht geht euch das sogar so. Ja, das kann sein. Aber für einen Orientalen bedeutet Familie etwas ganz anderes. Für den bedeutete das ein Schutzverbund. Eine Familie war da, wo er Schutz erlebte, wo er Sicherheit erlebte, wo Angriffe von außen abgewehrt wurden durch den Familienverbund. Ohne Familie ging es damals nicht. Da war der Lebensmittelpunkt. Und diese Aufforderung von Gott an Abraham war, aus seiner Verwandtschaft mitten herausgerissen zu werden, aus der Sicherheit, die ihm dort begegnet. Eine schwere Zumutung für ihn damals. Eine dritte Zumutung ist, dass er das Haus seines Vaters verlassen soll. Der verlässt damit sein Erbe. Der wird auch, die haben fest gewohnt, sein Vater und seine Familie haben fest gewohnt in Haran und er soll jetzt zum Wandervogel werden. Das Haus eintauschen gegen ein Zelt, unterwegs sein. Vorher der feste Rahmen und jetzt ein Zelt. Das Haus des Vaters, das war ein Fixpunkt in der Familie. Der war das Oberhaupt der Familie und den sollte er verlassen. Was Familie, wie wichtig Familie ist, was Familie wert ist, das sieht man da, wo er seinem Sohn, der Abraham seinem Sohn, eine Frau besorgen soll. Und da reist der Knecht einmal quer durch den Orient, um aus der Familie eine Frau zu finden. So wichtig war das Vaterhaus. Aufbrüche im Glauben sind verbunden mit Zumutungen und Schwierigkeiten. Und da ist Gott ganz klar, der sagt das sehr offen hier. Und vielleicht stehst du selber vor einem Punkt, wo Gott dich schon längst angesprochen hat und gesagt hat, hab Mut, Verantwortung zu nehmen, zum Beispiel in der Gemeinde für eine gewisse Mitarbeit. Und das bringt Einschränkungen mit sich. Das bringt Einschränkungen, dass du auf einmal im Wind stehst, dass du auf einmal Farbe bekennen musst, dass du auf einmal Kraft verlierst. Das kann sein. Wenn Gott dir zumutet und dich herausfordert, in deinem Beruf dein Leben auch als Christ zu leben, vollzeitlich Christ zu leben, deine Fahne auch da nach oben zu ziehen und zu sagen, ja, die christlichen Grundsätze gelten für mich nicht nur ab 17 Uhr nach dem Büro. Dann kann es sein, dass Gott dir ganz schön was zumutet. Das kann Ärger geben. Für manche bedeutet Christsein sogar, dass sie ihre Familien aufgeben müssen. Dass sie nicht nur gehänselt werden, weil sie auf einmal Christ geworden sind, sondern dass Eltern oder Geschwister sagen, du kommst mir nicht mehr ins Haus. Nicht mit so einem Glauben. Glauben heißt, in Bewegung zu kommen und Risiken einzugehen, Zumutungen zu ertragen. Aber zum Glück ist Gott ein Gott, der uns nicht nur mit Zumutungen stehen lässt. Gott ist ein Gott, der uns auch etwas mitgibt. Und Aufbruch ist verbunden mit Segen. Das erlebt der Abraham hier als Drittes. Gott wäre nicht Gott, wenn er seinem Aufbruchbefehl nicht etwas dazugeben würde. Er sagt, komm in Bewegung, denn dich erwartet etwas. Dich erwartet viel. Und er macht das auf eine ganz großartige Art und Weise, die Abraham in seiner persönlichen Situation total trifft. Das Erste, was Abraham hier zu erwarten hat, er will aus ihm ein großes Volk machen. Und wenn man den Text vorher ein bisschen genauer liest, in Kapitel 11, da liest man, dass Abraham eine Frau hat, die Sarai, und diese Sarai wird dort schon angekündigt, sie war kinderlos. Das steht so im Stammbaum. Das stand schon vorher fest. Und was sagt Gott? Gott sagt, geh aus deinem Heimatland weg. Geh von deiner Familie weg. Gib das auf, denn du hast etwas zu erwarten. Etwas, was unmöglich erscheint, nämlich, dass ich aus dir und deiner Frau ein wunderbares, großes Volk machen werde. Da ist Vertrauen gefordert. Gott öffnet den Blick für etwas ganz Wunderbares. Das geht in seine persönliche Situation. Gott sieht die persönlichen Bedürfnisse, die du und ich haben. Und damit gibt es neue Hoffnung. Wenn wir aufbrechen, da gibt es Segen. Eine zweite Sache wird Abraham zugesprochen. Gott will ihm einen großen Namen machen. Einen großen Namen machen. Das ist schon etwas Besonderes. Und es hat auch ein bisschen ironische Züge. Im Turmbau zu Babel, Kapitel vorher, Kapitel 11, steht, dass die Jungs da, die da einen riesen Turm bauen wollten, die haben gesagt, wir bauen hier etwas ganz Besonderes. Wir brennen hier die Steine richtig hart und wir machen einen Turm und wir machen uns damit einen Namen. Da steht das Kapitel vorher. Und was passiert? Die bauen einen Turm. Und Gott kommt herunter, allein das ist schon eine tolle, tolle Gestik, die da drin steckt, und schaut sich das an. Und aus ihrem tollen Namen wird leider nichts. Im Gegenteil, die werden verstreut überall hin und keiner kennt ihren Namen. Und jetzt kommt dieser Abraham, 75 Jahre alt, keine Kinder, der Namalo aus Haran. Und Gott sagt zu dem, ich mache dir einen großen Namen. Damit wird klar, durch Eigenmächtigkeit bekommt man keinen großen Namen. Man bekommt einen großen Namen, weil Gott ihm uns gibt, sonst nicht. Nur der, der Gott gehorcht, der mit ihm aufbricht in ein neues Leben, der bekommt den großen Namen. Etwas, was bleibt. Wir sind nicht einfach nur Werkzeuge oder Marionetten Gottes. Nein, unser Name geht hier nicht in der Weltgeschichte unter. Unser Name bleibt, und zwar in Ewigkeit. Und zwar dort geschrieben, wo es am besten ist. Bei Jesus im Himmel. In seinem Buch stehen wir. Wir sind nicht vergessen. Unser Name geht nicht unter in der Weltgeschichte. Ein drittes. Abraham ist der Inbegriff von Segen. Segen ist von Gott die Zusicherung, dass wir bewahrt bleiben. Und an Abraham hier direkt, dass er bewahrt bleibt und dass er beschützt wird. Und dass Gottes Gnade mit ihm ist. Und diese Gnade, die braucht Abraham nicht, weil er alles so toll macht. Diese Gnade braucht er da, wo er handelt. Er ist nämlich ein Begnadeter. Der hat nicht allein Schuld daran, dass seine Herden so groß sind, dass er so erfolgreich ist. Er bekommt das, weil er begnadet ist. Und begnadet heißt auch, dass Gott ihm gnädig ist in seinen Fehlern. Als er zum Beispiel mit einem blauen Auge davonkommt in Ägypten, wo er versucht, sich mit Halbwahrheiten durchs Leben zu retten, da ist Gott derjenige, der gnädig ist. Das ist Gottes segensreiche Gnade und sein Frieden. Und dieser Segen, der hat Auswirkungen auf alle anderen, auf die Menschen um ihn herum. Gerade Lot, der erlebt das. Der erlebt, wie Abraham ihn mehrfach rettet. Abraham wird zur Segensquelle nicht nur der Völker um ihn herum, die ihm wohlgesonnen sind. Nein, Abraham, der erlebt schon dieses Versprechen von Gott, das sich letztlich bei Jesus erfüllt. Nämlich, dass alle Völker auf dieser Erde, dass wir als Deutsche gesegnet sind. Und das ist schon eine besondere Gnade. Denn Jesus ist die Gnade, die uns vor allen Dingen begegnet. Die Gnade, die alle Völker erreicht. Und Gott bindet sich hier quasi an den Menschen, an Abraham fest. Der sagt hier, diejenigen, die dich verfluchen, die verfluchen auch mich und ich stehe dann da. Und ich biege das Ding schon gerade. Darauf kannst du dich aber verlassen. Das hört sich doch gut an, oder? Gott identifiziert sich mit uns. In der Apostelgeschichte in Kapitel 9, da ist auch die gleiche Situation. Da verfolgt der Saulus die Gemeinde und dann trifft er Jesus und Jesus sagt ihm, was verfolgst du mich? Der sagt nicht, was verfolgst du die alle? Er sagt, was verfolgst du mich? Gott identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Gott identifiziert sich mit uns. Wer uns anrührt, der rührt seine Kinder an. Wer uns segnet, der kann sich aber glücklich schätzen. Dieser Segen, den wir bekommen, den dürfen wir genießen. Aber den dürfen wir auch weitergeben. Wir dürfen Segen sein für unser Umfeld. Wir dürfen unser Umfeld verändern, weil wir Gesegnete sind. Weil wir Gottes Segen erleben. Glauben heißt, auszuziehen. Nicht irgendwohin, sondern genau dahin, wo Gott uns haben will. An den Ort. Glauben heißt, nicht irgendwann loszugehen, auf meine eigene Initiative loszugehen, sondern zu dem Zeitpunkt, wo Gott uns anspricht. Wie? Und mit welchen Zumutungen? Das bleibt Gott überlassen. Das ist Abhängigkeit zu Gott. Wenn man diese ersten vier Verse liest, dann fällt eines noch auf. Der sagt hier, verlass dein Land und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Der gibt ihm nicht eine Karte mit, der gibt ihm auch keinen Zielort mit. Das ist Abhängigkeit. Denn er muss immer wieder darauf achten, wo er hingehen soll. Er muss auf diesen Gott achten. Diese Abhängigkeit ist Glaube. Und dieser Glaube, den möchte Gott von uns erwarten. Gott erwartet von uns ein Leben im Vertrauen auf ihn. Eins geht nicht: auf der Stelle stehen bleiben. Und zu sagen, ich habe meine Erfahrung gemacht, mein Bereich ist gesichert, hier gehe ich nicht weg. Das geht nicht. Und deswegen kann vielleicht folgendes Gebet auch dein Gebet werden. Herr, ich will aufbrechen, wenn du sagst, brich auf. Und ich möchte mich verändern, wenn du sagst, verändere dich. Ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen, auch wenn er Risiken und Abschied bedeutet. Ich möchte deinen vollen Segen erleben und zum Segen für andere werden. Ich vertraue dir und möchte deinen Weg gehen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille und das wird abgeschlossen werden mit einem Instrumentalstück. Und diese Aufforderung, die aufzubrechen, die gilt an euch. Beziehungsweise nicht die Aufforderung aufzubrechen, sondern auf die Aufforderung von Gott zu hören. Glaubt an diesen Gott, denn er hat etwas Gutes mit euch vor. Amen.